Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen. Hier ist er wieder, der Sommer-Podcast Klein, aber hart mit unserem fantastischen Michael Klein.
Das bin ich. Guten Tag, herzlichen Dank. Und mit dem noch fantastisch großartigeren André Hart.
Ja, der sich gerade eben wirklich jetzt vor 10 Sekunden Kaffee über den Bauch geschüttet hat.
Nein.
Ich habe mir extra für dich heute ein helles, ein wirklich schönes und frisch gebügeltes T-Shirt angezogen. Und wir haben ein Novum, wir haben eine Premiere, Micha. Ich kann das jetzt sogar in die Kamera halten, weil die Chrissy ist da. Chrissy bei uns zuständig für Instagram, ja, unter anderem. Guck mal, Chrissy hier, ich bin ganz nass. Und es sieht ein bisschen aus wie eingepullert, aber es ist wirklich Kaffee, den ich jetzt versucht habe, ein bisschen von dem T-Shirt wegzuwischen, Micha. So aufgeregt bin ich, weil es ist ja unser letzter Podcast vor der Sommerpause.
Oh Gott, und das ist der letzte Eindruck, der jetzt bleibt für die Menschen, ja, für die nächsten Wochen.
Ja, furchtbar. Wir müssen uns jetzt aber ein bisschen Mühe geben und ich muss mal kurz einen Monolog halten, weil sonst ist es ja blöd mit dem Video, weil es soll ja ein kleiner Film sein, der jetzt als Teasing quasi bei Instagram eingestellt wird. Unser neuer Podcast. Er geht nämlich an den Start. Ich möchte Michael Klein bitten, jetzt keine Altherrenwitze zu machen, weil die Chrissy ist hier. Die Chrissy ist Anfang 20. Deswegen, wir reißen uns jetzt mal ganz kurz zusammen, sagen, dass es unser großartiger, fulminanter Podcast eben der letzte vor der Sommerpause sein wird. Klein, aber hart. Haben wir schon einen Titel, Micha?
Haben wir schon einen?
Wir haben noch keinen Titel, glaube ich.
Ja. Aber Chrissy hört mich jetzt sowieso nicht.
Sie hört dich nicht und insofern ist es eben schwierig. Aber wir müssen euch sagen, wir haben fantastische Kritiken. Wir haben immer mehr Podcast-User. Ich glaube, das Letzte, was wir gehört haben zum Thema Kritik, war sexistische Amateure, die da am Werk sind. Ja, zwei sexistische Amateure, aber das wollen wir jetzt gar nicht vertiefen. Dann ist erstmal Urlaub. Chrissy, machst du eigentlich Urlaub? Warte, dass ihr die Stimme von Chrissy mal hört, jetzt also exklusiv für euch, die Chrissy aus unserer Internetredaktion. Chrissy, sag mal was Schönes, sag mal Hallo.
Hallo.
Ja, hallo. Du machst Urlaub, ja?
Ich mach Urlaub.
Wie macht ihr Urlaub?
Ibiza.
Ibiza? Hm? Also fährst mit deinem Freund nach Ibiza?
Genau, wir fahren nach Ibiza.
Warst du da schon mal?
Nee, noch nie.
Noch nie. Also Ibiza ist sehr schön. Ich kenne Ibiza, ich war vor einigen Jahren mal dort. Ja, und muss gestehen, wir hatten in dieser Woche ich habe mir hier ganz viele Zettel, das kann man sehen, den 65. Geburtstag von Jürgen Möllemann angekreuzt. Ne, 75 wäre geworden, Jürgen Möllemann. Und wir waren tatsächlich, ab jetzt kannst du wieder was sagen, Micha, weil die Kamera ist aus, das Video ist durch. Und wir waren tatsächlich zu der Zeit dort, ich muss noch ein bisschen mehr ausholen. Also Ibiza, wir waren mit einer Radiotruppe dort, mit ganz vielen Hörern, ja. Und Hörerinnen, ja, das muss man ja heutzutage dazu sagen. Und haben dort morgens ab 5 Uhr tatsächlich dann unsere Radiosendung gemacht und sind dann immer zu 20. haben die uns dort die Diskothek freigeräumt. Also das heißt, innerhalb dieses Clubs, in dem wir waren, es war Punta Arabi, glaube ich, hieß der, gab es eben eine Diskothek. Ich glaube, in jedem großen Club oder auf Ibiza gibt es auch eine integrierte Diskothek. Und dort sind wir immer rein in diese Diskothek und haben von dort aus gesendet, weil wir dort eben auch Studiotechnik und solche Dinge hatten. Ja. Und es gab einen Morgen, also prinzipiell sind wir jeden Morgen über irgendwelche Schnapsleichen gestiegen. Das war schon immer sehr abenteuerlich und ein Stück weit auch niedlich, ne? Dass die Leute da so rechts und links, Ibiza eben, hä? Party. So. Und wir sind dann also über die Menschen, die dann dort rechts und links in den Büschen lagen, sind wir drüber gestiegen und wollten dann in unser Studio, in dieser Diskothek. Und es gab einen Morgen, wo wir nicht reingekommen sind, da war die Tür zu.
Aha.
Hat also irgendjemand vergessen, uns aufzuschließen, aufzulassen, was auch immer. Und just an diesem Morgen erreichte uns ein Anruf aus Deutschland, aus der Heimat, hier aus der Redaktion. Und da hieß es, Mensch, der Jürgen Möllemann ist tot. Der Jürgen Möllemann ist abgestürzt mit dem Fallschirm.
Und dann haben die aus Trauer direkt die Disco erstmal geschlossen.
Dann haben die war ja geschlossen. Kennst du Jürgen Möllemann eigentlich noch, Chrissy? So, eure Generation ist schwierig, ne? Mit Anfang 20 hat man das, glaube ich, nicht mehr so registriert. Jürgen Möllemann, natürlich auch für unsere ganzen Puppertiere, die uns zuhören, der war das Chef der FDP oder war das Vizechef? Hilf mir.
Ich bin mir da jetzt auch nicht sicher. Er war auf jeden Fall Wirtschaftsminister.
War Wirtschaftsminister.
Jürgen Möllemann, ich werde es mal
Google
nichts Falsches erzählen. Genau. Wieder mal. Aber ich habe auch schon gedacht, mein Gott, du erzählst jetzt hier von Menschen, die die Zielgruppe gar nicht mehr kennt, ne?
Ja, eben. Und der hat halt ziemlich viel geküngelt auch, der Jürgen Möllemann. Ja. So.
Ja. Also das war ja die große, die Briefbogen-Affäre. Und die Jüngeren jetzt zusammenzucken und sagen, oh, Philipp Amthor hat da schon wieder was geschrieben. Nee, der Möllemann hat das damals auch gemacht, hat auf offiziellem Briefpapier, ich glaube des Wirtschaftsministeriums, hat er dann eine Firma empfohlen, die diese lustigen Einkaufschips fabriziert, diese Plastikdinger da. Und damit, das war dann der Riesenskandal, wo er dann tatsächlich, glaube ich, zurücktreten musste.
Ne? Mhm. Und ich glaube, er war auch Chef der deutsch-arabischen Handelsorganisation, wie auch immer das, oder Handelsverband oder also irgendein Lobbyverband, wo halt quasi auch für In- und Export Saudi-Arabien und so ein bisschen die Werbetrommel gerührt hat. Oder überhaupt der arabische Raum. Ja. Und er hatte, die habe ich mal besucht nach seinem Tod, er hatte eine riesen Villa auf Gran Canaria, direkt in Dings, wie heißt denn das dort? Dort wo diese Dünen, also jedenfalls nicht in Las Palmas ist es nicht. Wo ist denn das?
Ich kenne mich da gar nicht aus. Keine Ahnung.
Wie heißt denn
die
Touri-Gegend auf Gran Canaria?
Ja.
Da ist diese Riesendüne. Ah, wie heißt denn dieser Strand? Sie ist schlecht vorbereitet.
Wir suchen jetzt den Namen des Ortes, des Strandes.
Gib mal schnell ein. Gran Canaria Düne. Gib mal ein.
Gran Canaria Düne.
Sag mal, lies mal was vor.
Maspalomas, sage ich doch.
Und hinter diesen Dünen, ja, also ins Inland wieder rein, dort von diesem Ort aus, gibt's den Monte Leon. Das habe ich mir gemerkt. Und der Monte Leon, das ist so das Reichenviertel von Gran Canaria. Also da wohnen wirklich nur die Schönen und Reichen. Da hast riesen Villen so mit Hubschrauberlandeplatzen, hast du nicht gesehen. Und eins davon gehörte Jürgen Möllemann. Und wir waren 3, 4 oder 5 Jahre nach seinem Absturz mal dort und haben uns das alles angeguckt. Auch übrigens mit Hörern. Und da war das Ding immer noch nicht verkauft. Da stand es immer noch leer, weil es immer noch irgendwelche ungeklärten Fragen gab. Ja, deswegen Jürgen Möllemann, das war alles ein bisschen mysteriös. Also man hat ihm da schon auch ein paar krumme Geschäfte wohl nachgesagt. Und an dem Tag, an dem er dann zum Fallschirmfliegen gegangen ist, hatte man morgens seine Büroräume in Deutschland, aber eben auch dort auf Gran Canaria, glaube ich, das Haus haben sie auch durchsucht. Also kam die Steuerfahndung, die stand vor der Tür und die haben da wohl auch ziemlich viele Leute, viele Beamte am Start gehabt. Und ich glaube, das hat ihn so verwirrt und da hat er so viel Schiss bekommen, dass er halt gesagt hat, okay, ich gehe jetzt mal einen Fallschirmsprung machen. Und bis heute wird ja angenommen, dass er absichtlich die Reißleine nicht gezogen hat.
Aber da gab es auch immer wieder Gerüchte rum, weil es so keinen Abschiedsbrief oder ähnliches gab und so weiter, gab es auch Verschwörungstheorien. Aber ich finde viel spannender, dass jemand, der ist ja eigentlich Lehrer gelernt, ne?
Ja.
Der hat auf Lehramt studiert und ist dann auch irgendwie in die Politik und später hat für Flick mal gearbeitet, diesen Rüstungskonzern. Mhm. Weil ich auch dachte, naja, als Wirtschaftsminister wird man doch wohl sich nicht plötzlich so eine Villa leisten können. Also ich wüsste nicht, dass Peter Altmaier irgendwo. Ach, wahrscheinlich noch nicht mal ein Ferienhaus auf Sylt hat. Das alles übersteigt doch das. Aber wenn du für Flick gearbeitet hast, und das war vorher, das war bevor er Wirtschaftsminister wurde, dann könnte es vielleicht hinhauen, ne?
Könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Weil du sagst, es gab keinen Abschiedsbrief. Ich habe letztens erst einen Artikel gelesen, und zwar der Kubicki. Heißt er Kubicki? Kubicki? Ich weiß immer nicht, wie er ausgesprochen wird.
Der Kubicki nicht.
Der Kubicki. Der Kubicki, ne? Ja. Der Herr Kubicki von der FDP ist ja auch im Vorstand irgendwie, ich glaube auch Vizevorsitzender der FDP. Der Herr Kubicki war wohl ein persönlicher Freund von ihm. Also die waren wohl ganz dicke miteinander, der Jürgen Möllemann und der Herr Kubicki. Und der Jürgen Möllemann hat ihm wohl einen Brief überreicht, einige Wochen vor seinem oder sogar wenige Tage vor seinem vermeintlichen Suizid. Und er hat jetzt erst oder Jahre danach erst darüber gesprochen, was in diesem Brief drin stand, der Kubicki. Und da hat er schon so ein bisschen Paranoia an den Tag gelegt, der Herr Möllemann, und hatte schon irgendwie ein bisschen Angst und hat dann eben auch tatsächlich en Detail so ein bisschen geschildert, welche Probleme oder wo der Schuh gerade drückt, welche Probleme er da wohl gerade hat. Und der Kubicki hat in diesem Interview gesagt, das war eigentlich alles Peanuts. Das war alles Nonsens und nie im Leben ein Grund, dass man sich aus dem Flugzeug fallen lässt oder wie auch immer. Also er meint so, in der Nachbetrachtung wären das alles lösbare Dinge gewesen, aber vielleicht war es dann einfach die Summe all dessen, die dann den Jürgen Möllemann damals zu dieser Entscheidung getrieben hat.
Ah, ja.
Also er sagt, es war eigentlich alles nicht der Rede wert.
Ich glaube aber, dass Kubicki auch zum Beispiel ein anderer Typ ist, dass der sich, glaube ich, auch viele Sachen nicht so anziehen würde, dass man dann sagt, ach, ist doch alles nicht so schlimm, komm, geh mal durch oder so. Deswegen muss man vorsichtig sein, ne? Je nachdem, wie man das selbst in der Situation erlebt. Ja.
Wie sind wir drauf gekommen? Ach so, weil unsere Chrissy aus der Internetredaktion nach Ibiza fliegt und letzte Podcast vor der Sommerpause. Und das war, ach so, Jürgen Möllemann, richtig, wir sind ja im Wochenrückblick so ein bisschen. Jürgen Möllemann wäre im Verlauf dieser Woche, in der zurückliegenden Woche, 75 Jahre alt geworden und wir zeichnen das heute und hier jetzt gerade auf am Freitag, dem 17. Juli. Das heißt tatsächlich, in Sachsen zum Beispiel ist Ferienstart, Sommerferienstart und damit gibt es nur noch zwei Bundesländer, die nicht in den Sommerferien sind. Ansonsten sind alle Bundesländer jetzt quasi im Holiday-Lockdown. Bayern und Baden-Württemberg. Die dürfen immer ganz zum Schluss, ja, Ende Juli, glaube ich, gehen die erst.
Ja, wobei es ja auch immer wieder Diskussionen gibt. Es wird ja immer mit den Kultusministerkonferenzen alle paar Jahre festgelegt, wann, wie sind welche Ferien über Jahre hinaus im Voraus geplant.
Ja.
Und da gibt es wohl immer den Streit schon seit ewigen Zeiten, dass Bayern und Baden-Württemberg immer sagen, ja, nee, wir sind ja am Ende dran, wisst ihr ja, ist ja so abgemacht. Wir sind immer die Letzten,
ja.
Die wollen immer die späten Monate haben, wo es dann so richtig schön sommerlich warm ist. Und die anderen Bundesländer müssen immer mal wechseln. Ne? Also mal ist NRW früh dran, mal ist Brandenburg früh dran, mal ist Sachsen früh dran, es geht immer hin und her. Nur Bayern und Baden-Württemberg können sich da so schön rausziehen. Ne?
Siehste.
Warum machen die das? Was hatten wir rausgearbeitet? Ich glaube, wegen der Kartoffelferien oder sowas, dass die Kinder auf dem Feld helfen sollten.
Das war deine Theorie. Du hast gesagt, die bayerischen Kinder müssen alle noch auf die Felder. Ja, so oder auf die Alm halt und ein bisschen die Kühe hüten im Sommer. Und deswegen werden die gebraucht in der Landwirtschaft. In Bayern werden die Kinder gebraucht in der Landwirtschaft.
Ich meine, genau. Das wäre das Argument. Also ist der Söder dann immer da sitzen und sagt, ihr wisst doch, wir sind ein Agrarstaat, wir brauchen die Kinder auf den Feldern, die können da zu der Zeit noch nicht Ferien machen, die müssen da vorher noch die Rüben, die Kartoffeln, Hopfen vor allem für die Bayern.
Hopfen, genau. Dass dann das Oktoberfest auch in trockenen Tüchern ist. Ist das eigentlich abgesagt, Oktoberfest?
Ich glaube ja.
Ich meine ja, ne? Ich glaube, das
ist alles. Und auch eine der ganz großen, oder ich weiß nicht, ob es schon inzwischen mehrere sind, aber von den ganz großen Zelten, von den Wiesenwirten haben einige ihre, oder einer zumindest auf jeden Fall die, wie heißt das denn, Lizenz zurückgegeben, dass sie gesagt haben, nee, dieses Jahr, das wird sowieso nichts und dann schaffen wir es auch nicht, in den nächsten Jahren ein Zelt aufzubauen, weil es einfach zu teuer ist.
Ah ja, okay.
Und die sind ja heiß umkämpft, also da musst du ja Menschen für ermorden oder jahrzehntelang warten, bis du dann so ein Zelt da aufmachen darfst.
Wahrscheinlich müssen sie auch 10 Millionen auf den Tisch legen.
Denke ich
das
mal,
reicht,
wahrscheinlich
ja. Um dort überhaupt einen Platz zu bekommen. Ja. Das Imperium schlägt zurück. Wir sind im Wochenrückblick und das fand ich sehr bemerkenswert in dieser Woche. Das ist Platz 1 der US-amerikanischen Kinocharts. Ein Star Wars Film aus dem Jahr 1980, namentlich der erste. Das Imperium schlägt zurück. Warum in dieser Woche Platz 1 der Kinocharts in den USA, wo ja Corona auch wütet, als würde es keinen Morgen mehr geben? Klar, Autokinos und überhaupt keine Neustarts, keine Blockbuster, die jetzt in den Kinos gestartet werden. Das heißt, die Verleiher bzw. Produktionsfirmen etc., die halten das logischerweise alle zurück, weil die wissen, die Leute können eh nicht in die Kinos oder eben nur sehr begrenzt und in den USA so gut wie gar nicht im Moment. Und deswegen boomen dort die Autokinos und ja, dann nimmt man eben gebrauchte Filme. Und was da gerade wohl richtig gut durch die Decke geht, ist, das Imperium schlägt zurück.
Meine Güte.
Interessant, Star Wars. Und das passt auch wieder, mein Gott, wie alles mit allem zusammenhängt. Und ich finde, wir sind ja wahnsinnig gut vorbereitet dafür, dass der letzte Podcast vor der Sommerpause ist. Das passt auch gut zusammen. Harrison Ford ist in dieser Woche 78 geworden. Und Patrick Stewart 80. Ja. Patrick Stewart, also das sind ja die beiden Antipoden. Ja, Patrick Stewart als Jean-Luc Picard, der Enterprise bei Star Trek. Und Harrison Ford als, ich glaube, Solo, oder? Han Solo?
Han Solo.
Han Solo.
Zwei völlig verschiedene Universen.
Also absolut, absolut.
Da passt eins nicht zum anderen.
Ja,
wir haben ja schon öfter festgestellt, wir sind beide eher Trekkies. Also du sowieso. Star Wars kennst du wahrscheinlich gar nicht, oder?
Natürlich kenne ich Star Wars. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich kann dem jetzt nicht so viel abgewinnen. Ich habe die neuen, ich habe hier Rogue One, glaube ich, heißt es.
Mhm.
Ja, das ist ja so ein Ableger, irgendwie so ein inoffizieller Star Wars. Ja, ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt, aber es reicht meiner Meinung nach nicht an die Qualität von Star Trek ran. Obwohl das wahrscheinlich am Ende eine emotionale Geschichte ist.
Ich wollte gerade, filmisch ist das natürlich damals groß,
natürlich,
also ganz
natürlich,
großes Kino gewesen. Auch die neueren Star Wars sind epochal.
Ja.
Aber mir geht es da immer schon auf die Nerven, dass du am Anfang ja irgendwie 5 verschiedene Planeten siehst. Also so war es bei den letzten Filmen. Ich sitze dann immer da, vielleicht ist es noch auch eine Altersfrage, dass ich da nicht mehr so mitkomme. Du siehst 5 verschiedene Planeten, irgendwelche Menschen und Geräuschviecher. Und dann irgendwann baut sich erst die Geschichte auf und du kommst so nach und nach dahinter, was es jetzt eigentlich überhaupt geht. Und natürlich ist immer diese verschwurbelte Macht und dieses Mystische, das ist ja so märchenhaft irgendwie. Und das kommt so nach und nach dann irgendwie. Und mir fehlt immer die Logik dabei. Ich habe gestern Abend zum Beispiel, ich habe hier zwei DVDs, Blu-rays liegen gehabt, ausgeliehen und hatte die Wahl zwischen zwei verschiedenen Filmen. Der eine wäre der neueste Star Wars gewesen, der, ich glaube, im Dezember oder so in den Kinos war.
Ja,
oder
ja.
dann Rogue, nee, nicht Rogue One, Ready Player One. Und gestern Abend war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ach nee, heute nicht Star Wars. Ich habe mich dagegen entschieden.
Okay, okay, okay. Das ist interessant. Also böse Zungen sagen ja, Star Wars ist ein bisschen was für die Doofen und Star Trek ist dann eher was für die Weiterentwickelten. Ja?
Das sagst
also,
nur du.
Also oder? Für die nächste Evolutionsstufe, die nächste intellektuelle Evolutionsstufe. Behaupten böse Zungen. Weil wir aber froh sind für jeden Podcast-User, würden wir es uns natürlich nie verderben. Weder mit der einen noch mit der anderen Seite. Weder mit der dunklen Seite noch mit der Star Trek-Seite.
Mit der guten Seite der Macht.
Ja,
insofern. Aber vielleicht sind wir auch einfach zu. Da würde ich sagen, ich könnte mir vorstellen, dass ich auch einfach zu blöd bin für Star Wars.
Vielleicht sind wir einfach zu blöd. Was gibt's Neues von Jean-Luc Picard? Gibt's ja bei Amazon Prime für Prime, also bei Amazon Video, ja?
Ja.
Gibt's ja Jean-Luc Picard, wie heißt es? Picard. Einfach nur genau. Picard.
Richtig. Wo jetzt auch schon raus ist, dass es eine zweite Staffel geben wird.
Okay.
Und danach ist wohl wahrscheinlich Schluss. Der Mann ist ja auch schon ein bisschen älter. Und
ich hab's gerade gesagt, 80 geworden in dieser Woche.
Patrick Stewart. Er ist aber mega fit, wirkt er immer noch.
Er ist allerdings auch ein bisschen krank. Der hat wohl ziemlich extreme Arthrose. Mhm. Und das ist wohl auch der Grund, weshalb er ist eigentlich Brite. Ja, und hat ja also angefangen mit Shakespeare und was weiß ich. Und das ist wohl der Grund, weshalb er mit seiner Familie, mit seiner übrigens 39 oder 40 Jahre jüngeren, ja, und damit auch 40-jährigen Frau, genau, ich glaube, die ist 39, nach Kalifornien ausgewandert ist und jetzt in Kalifornien lebt, weil es dort die Cannabispillen quasi frei verkäuflich gibt. Und das ist, sagt er, das Einzige, was ihm wirklich hilft. Auf Dauer,
okay.
Gegen die Arthrose. Also irgendwelche Medikamente und Schmerzmittel und so weiter. Das hat alles nicht geholfen, sondern einfach schön locker werden durch Cannabispillen. Und in Kalifornien ist das Zeug wohl frei verkäuflich. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Und deswegen lebt Patrick Stewart jetzt mit seiner 40 Jahre jüngeren Frau in Kalifornien. Was du von mir alles lernen kannst, ja. Und noch eine kleine Geschichte am Rande. Harrison Ford, ja, der 78 geworden ist in dieser Woche. Am selben Tag übrigens, beide am 13. Juli. Harrison Ford ist ja ein Zufall, dass der so ein Superstar geworden ist. Der hat ja so kleinere Rollen. Also der wollte immer Schauspieler werden, hat so kleinere Rollen immer mal bekommen dort. Das hat aber nie zu was geführt. Also das war immer so, dass dann alle gesagt haben, naja, ach komm, lass es, das wird nichts mit dir. Und der ist dann wohl wieder back to the roots. Das heißt, der hat wohl als Handwerker dort, als Handwerker, als Kulissenschieber in Hollywood, in so einem großen Produktionsstudio hatte gearbeitet und hat sich gedacht, na gut, mit diesen kleinen Rollen, da kommst du nicht weiter und verdienst auch nicht wirklich Geld damit. Also wäre ich wieder Handwerker. Das ist berechenbar und da habe ich ein regelmäßiges Einkommen. Und das hat er dann gemacht und dann gab es wohl eben ein Casting zu diesem Imperium schlägt zurück, zum ersten Star Wars Film. Und George Lucas ist dort ja der berühmte große Regisseur und der hat dann Leute eingeladen und brauchte einfach nur jemanden zum Vorlesen, der also quasi die Schauspieler, die gecastet werden sollten, quasi der dann den Gegenpart kurz spielt. Mhm. Und da ist wohl jemand ausgefallen, irgendwie krank geworden, irgendein Assistent von diesem George Lucas, und weil Harrison Ford da gerade irgendeine Tür repariert hat, dort in diesem Castingzimmer oder so, hat er gerade so, hat er George Lucas gesagt, hier komm, kriegst $50, wenn du jetzt mal dir eine Stunde Zeit nimmst und einfach mal den Gegenpart hier liest, ja, zu meinen Casting-Kandidaten. Und der Harrison Ford war wohl total angenervt von diesem ganzen Thema und hat es wohl mehr oder weniger gelangweilt, so hingerotzt, so diesen, ja, einfach, ja, ich bin ja der Handwerker, okay, dann lese ich mal hier die Stellen, damit der Schauspieler da sein Stichwort bekommt. Und das hat aber dem George Lucas so gefallen, dass er ihn vom Fleck weg engagiert hat.
Lustig.
Und das ist wohl angeblich, ist das die Geschichte des Durchbruchs, der Entdeckung von Harrison Ford als Theaterhandwerker, der eigentlich überhaupt keine Lust mehr hatte. Der eigentlich schon abgehakt hatte, das Thema Schauspielerei, und gesagt hat, ich mache jetzt in Türen. Ich mache Türen und dann weiß ich wenigstens, was ich habe.
Ach guck mal, wie sich so Karrieren dann ändern. Ne? Bei Patrick Stewart war es ja auch so, dass der den Jean-Luc Picard überhaupt nicht spielen wollte eigentlich.
Ursprünglich.
Und sogar ihm total davon abgeraten wurde. Der war ja ganz großer Shakespeare-Schauspieler beim, wie heißt der, Royal Ensemble, glaube ich, dann in Großbritannien unterwegs und hoch dekoriert und angesehen. Und der ist auch seit ewigen Zeiten befreundet mit Ian McKellen, ich glaube Ian McKellen, auch großer Schauspieler, der ja zum Beispiel Herr der Ringe den Gandalf gespielt hat und so weiter und so, daher kennen wir Jüngeren ihn. Und die sind seit ewigen Zeiten miteinander befreundet und damals hat der wirklich dem Patrick Stewart auch gesagt, lass das, also eine Science-Fiction-Serie, das ist totaler Blödsinn, du versaust dir dein Image, dich wird keiner mehr engagieren für die ernsthaften Rollen, lass das bloß sein. Die haben das aber hinterher auch wieder irgendwie ausgesöhnt sozusagen. Was heißt, also sich nicht verkracht, sondern der hat auch hinterher gesagt, ja, mein Rat war der falsche. Gott sei Dank hat er nicht drauf gehört. Und die beiden übrigens, deswegen habe ich früher auch immer gedacht, Patrick Stewart wäre schwul, weil der, die beiden sind so dicke miteinander befreundet und der McKellen, der ist homosexuell. Aha, und die beiden knutschen auch in der Öffentlichkeit ab und zu miteinander. Mhm. Weil die einfach so dicke befreundet sind, dass die auch kein Problem haben, irgendwie vor irgendwelchen Kameras da zu stehen und sich zur Begrüßung dann erstmal so richtig, aber nicht irgendwo zaghaft auf die Wange oder sonst wo, sondern so mitten drauf mit Sabber.
Gucke an.
Ja.
Also, das sind ja, also was wir hier für Informationen schon wieder vermitteln, das ist ja unfassbar. Das ist eben der Podcast mit Mehrwert. Aber nochmal nachgefragt, du hast es geguckt jetzt, Picard? Ja. Auf Amazon.
Du fandst das nicht gut, ne?
Wegen der Stimme. Das ist, ja, also für mich immer wieder ein Phänomen, dass wie viel eine Synchronstimme ausmacht. Und Jean-Luc Picard hatte gar mal, also er hat unterschiedliche Synchronstimmen, also deutsche Synchronstimmen schon in Anspruch genommen. Aber es ist eine, ist das Robert De Niros Synchronstimme, die er hatte ursprünglich? Und als Next Generations dann als Serie lief, war das, ich glaube, für die allermeisten Folgen. Ich glaube, es war die Synchronstimme von, oder auch von, Robert Redford, glaube ich.
Okay.
Auch. Ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß. Ich kann mir die Namen nicht merken. Und es gab dann schon mal eine kurze Staffel oder den Teil einer Staffel, wo der Typ den synchronisiert, der ihn auch jetzt bei Amazon quasi synchronisiert hat. Und die Stimme kann ich nicht leiden. Also um Gottes Willen, ich habe nichts gegen die Stimme. Aber ich habe ein anderes, also Stimme und Bild von Jean-Luc Picard, das haut für mich jetzt nicht mehr hin. Das ist für mich keine Einheit mehr. Und deswegen finde ich diesen ganzen Typen, und der ist ja tragend. Ja, also jetzt bei Picard, ich habe 3 oder 4 Folgen gesehen, ist er ja natürlich das absolute Zentrum, der Mittelpunkt. Und dann mit dieser komischen Stimme finde ich irgendwie, es wirkt auf mich befremdlich. Und deswegen habe ich es damals abgewählt. Stimmt, nach 3 oder 4 Folgen habe ich gesagt, nee, ist jetzt nicht so meins, weil die Synchronstimme nicht funktioniert.
Aber ich finde schön, du störst dich nicht daran, dass da Außerirdische auftauchen, dass gebeamt wird, dass man durch die Gegend fliegt, sondern die Stimme.
Die Stimme ist so wichtig. Deswegen hören uns ja auch immer mehr Menschen, dieser Podcast. Ich glaube, wir sind jetzt schon 6 oder 7.
Wir haben, also die Statistik sagt, es müssten insgesamt mindestens 7 mal sein.
Ja, es sind die Stimmen, Michael. Es sind definitiv die Stimmen. Ja,
nicht, dass du mich eines Tages hier auch ersetzt und dann sagst,
dann würde ja keiner.
Aber Picard, ich finde, die Stimme ist noch relativ dicht dran. Deswegen, mich hat es nicht sehr gestört und ich fand die Serie einfach gut. Also deswegen, das war auch so, das passte ins Star Trek-Universum im Gegensatz zu dieser anderen Serie, die es da vorher gab. Die neueste Star Trek Discovery, die fand ich eher schwierig. Da fand ich den Picard, der hat mir
gefallen. Aber es gibt doch auch eine neue Star Wars-Serie, die läuft, glaube ich, auf Apple. Kann das sein? Oder Disney?
Ja, Disney. Mandalorian.
Richtig.
Das habe ich tatsächlich auch geguckt.
Ja.
Und das ist also von den Bildern her großartig. Also es sieht wunderschön aus. Da haben die auch eine ganz neue Technik verwendet. Das habe ich letztens per Zufall irgendwo mal gesehen. Und zwar, du hast ja früher dann riesige Bauten immer gehabt. In den Studios haben die riesig da irgendwelche Weltraumkulissen gebaut und Planeten und so weiter. Oder aber in den letzten Jahren haben die Schauspieler von der grünen Wand agiert und dann wurde das alles von hinten eingeblendet. Mhm. Und da hast du immer das Problem, dass es so ein bisschen komisch aussieht. Und die haben jetzt zum ersten Mal eine Technik verwandt, wo du im Prinzip eine riesige Videowand dahinter hast und die Schauspieler stehen davor. Und das heißt, die müssen dann im Studio nur noch so ein bisschen den Boden anpassen, ein bisschen Sand drauflegen oder so. Und dann werden die komplette Landschaft zum Beispiel des Mondes oder des Planeten wird auf diese Videowand geworfen. Und dann kann auch der Set-Designer eben noch an seinem iPad eben schnell einen Felsen ein bisschen weiter links machen oder einen Baum nach rechts stellen und ähnliches. Weil das ist alles nur virtuell und sieht natürlich täuschend echt aus. Und der Vorteil ist eben, wenn da zum Beispiel jemand steht in so einer metallischen Rüstung, dann leuchtet das Licht von hinten, also wenn da die Sonne untergeht oder sowas, auf die Rüstung und das wird also auch so richtig reflektiert. Das sieht sehr, sehr echt aus.
Also wir reden jetzt über diese neue, also über
Mandalorian,
Über Mandalorian, genau.
Und
der Pilot lief doch, glaube ich, bei ProSieben, oder? Kann das nicht sein?
Das war das Gemeine, da haben sie die ersten 2 Folgen gezeigt. Rest sagen sie so, den Rest musst du gucken, wo du es guckst. Naja, und dadurch konnten die aber wohl die Produktionskosten im Griff halten, weil solche Weltraum-Science-Fiction-Dinger sind ja sonst immer extrem teuer. Und das ging durch diese neue Technik. Und es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Also die Bilder sind wirklich großartig. Ich habe auch hinterher erst dann gelesen, wie sie es überhaupt gemacht haben. Da kann man sich gut drauf einlassen. Aber leider, finde ich, bei der Serie ist die Story eine Katastrophe. Die ist wirklich, das ist so dämlich und alles so, wo du denkst, ja, warum machen sie das jetzt? Und ach, du bist also nicht dabei, dass du wirklich mitfieberst. Und vor allem der Hauptdarsteller ist ja dieser Mandalorianer, läuft immer mit einer Rüstung rum, mit einem Helm. Du siehst also gar nicht, wie der aussieht. Du kannst dich jetzt nicht so richtig mit dem identifizieren. Der hebt dann nur einmal ganz zum Schluss kurz den Helm ab.
Okay.
Das ist dann auch eher enttäuschend. Okay. Und also insofern
also fand ich die Serie doof. Würdest du jetzt nicht empfehlen?
Nee,
ich habe nur gesehen, im Pilot Werner Herzog spielt mit, als Böser. Ach. Werner Herzog, berühmter deutscher Regisseur, der schon mit dem Verrückten, wie hieß er?
Klaus Kinski,
genau, der mit Klaus Kinski schon Filme gedreht hat. Die haben sich ja fast geprügelt und die haben sich sogar geprügelt am Set. Und Werner Herzog probiert sich ja ab und zu mal als Schauspieler und der ist dort tatsächlich irgendwie so als böser Geist. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch mitspielt. Wie gesagt, ich sehe es nicht. Ich habe auch Disney nicht im Abo, im Abonnement.
Ach, der ist das?
Ah, ja, jetzt sehe ich ihn.
Ja, tatsächlich.
Werner Herzog. Siehst du?
Hat mitgespielt, doch,
kann ich bestätigen. Was du von mir alles lernen kannst.
Der Wahnsinn.
Ja.
Ach, Patrick Stewart, noch ganz kurz. Zu seinem Geburtstag kam jetzt diese Woche, ging dann so ein Zitat von ihm durchs Netz und das fand ich sehr schön. Er sagte nämlich, ich würde es begrüßen, wenn wir zuerst unseren eigenen Planeten in Ordnung bringen, bevor wir die Arroganz aufweisen, unsere deutlich mangelhaften Zivilisationen auf andere Planeten zu befördern, selbst wenn diese völlig unbewohnt wären. Das ist doch ein großer Satz. Ich kann mir vorstellen, dass auf Englisch klingt es noch schöner bei ihm, weil er so Shakespeare-mäßig das dann rezitiert. Aber auch, ja, selbst, also er sagt sogar, für einen toten Planeten, wo nichts drauf los ist, wäre es schlimmer, unsere schlechten Zivilisationen draufzupacken.
Okay, sehr spannend. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wenn das so in der Shakespeare-Diktion dann so von der Bühne herunter.
Ich würde es begrüßen.
Ja, toll. Ja. Patrick Stewart, also Happy Birthday, das waren die Geburtstage der Woche. Schnell noch, weil wir gerade schon bei Streaming sind, dann können wir das abarbeiten. Wir wollen ja heute wirklich mal ganz kurz, weil wir sind ja eigentlich schon weg, Micha. Wir sind eigentlich im Urlaub. Also schnell, Streaming haben wir damit erledigt. Also falls es doch einen verregneten Sommer gibt, dann vielleicht Picard auf Amazon. Hast du noch was irgendwie streamingmäßig, was du gesehen hast, was du empfehlen könntest?
Ja, gestern für entschieden habe, das war dieses Ready Player One. Da wusste ich vorher nicht so genau, worauf ich mich einlasse. Das ist so eher was für die Gamer-Generation, würde ich jetzt sagen. Also es hat so ein bisschen was von Tron, eine Zukunftswelt, in der ein Großteil in einer virtuellen Welt stattfindet. Es sind großartige Bilder. Ich hatte das Glück, das auch in 3D sehen zu können. Ja. Und das war wirklich, also ganz andere Welt, Traumwelt eintauchen und so weiter und so fort. Aber storymäßig, kennt man halt so. Es gibt einen jungen Helden, der sich durchsetzen muss durch ein großes System und Rätsel lösen muss. Es hat so ein bisschen was vom Kinderfilm für Erwachsene. Ich fand das jetzt für gestern Abend ganz nett. Kann man sich durchaus angucken. Sind große Bilder, aber man darf da jetzt keine riesige Filmgeschichte draus erwarten. Also Ready Player One.
Du hast auch kein Leben mehr, oder?
Nee, wirklich nicht.
Wenn du ständig vorm Fernseher sitzt.
Ach. Ja, weil ich für dich hier Streaming-Tipps raussuchen muss. Weil ich muss alles gucken, damit ich dir was sagen kann.
Ich lese ab und zu noch ein Buch. Ich habe noch einen schönen Buchtipp. Und zwar Expedition zu den Polen von Steffen Möller. Sehr schönes Buch, nicht mal ganz neu. Und die Polen, das ist ja auch ein Ereignis dieser Woche gewesen, was natürlich in diesem kleinen Wochenrückblick nicht fehlen darf. Die Polen haben ja einen neuen Präsidenten gewählt.
Den Alten?
Stichwahl, den neuen Alten, den Herrn Duda, was ja auch bemerkenswert ist. Das ist ja nun schon ein ziemlich konservativer Typ. Konservativer, merkst du, das ist die siebte Stunde heute. Also ja, das ist schon, ich meine, der hat sich lustig gemacht über Schwule und Lesben. Der hat quasi einen Feldzug gegen Deutschland, gegen uns westliche Nachbarn quasi geführt in seinem Wahlkampf. Also das ist alles schon sehr nationalistisch und alles sehr brüder. Also ich weiß nicht, es ist so fast, man möchte fast meinen, ja, Polska, sag mal Polska zuerst, Polen. Also ich weiß nicht, es ist so deckungsgleich ein bisschen mit Donald Trump, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, die beiden verstehen sich auch sehr gut. Und da ist es umso erstaunlicher, dass, wenn es auch eine sehr, sehr knappe Stichwahl war, ich glaube 51 zu 49 für den liberalen Herausforderer, also gegen den liberalen Herausforderer für Duda, aber dass sich eben doch 51% der Polen hinter so einen Präsidenten stellen, das ist für mich schon erstaunlich.
Ja, es ist aber interessant, dass in all diesen Ländern, also ich sage jetzt, in all diesen Ländern meine ich damit alle, wo es so populistisch konservative Präsidenten gibt, also Boris Johnson, Donald Trump, wen haben wir denn noch? Überall sind diese Wahlen gehen immer so 51 zu 59 aus. Immer so halb. Und jetzt muss man überlegen, in Polen ist ja noch ein bisschen anders als in Großbritannien. Da sind die Medien zwar auch sehr schwierig und so, aber in Polen ist ja eigentlich der große Rundfunk, das große Fernsehen ist alles ja in der Hand, aber doch sehr durchsetzt durch die PiS-Partei. Und sollen wir sie nicht immer einfach PiS-Partei nennen? Das ist viel lustiger in der Aussprache. Von der PiS-Partei durchsetzt. Und die haben dann auch alles immer so gedreht, dass es für sie besser passt, die Leute rausgeschmissen. Sie wollten ja auch den Gerichtshof komplett verändern und so weiter und so fort. Und dass es dann in so einer Situation, so ein alter alternativer Kandidat, der eigentlich nur in Anführungszeichen ein kleiner Bürgermeister ist, natürlich einer sehr, sehr großen Stadt, aber der hat ja eigentlich relativ wenig Macht gegen die gesamte Partei, gegen das gesamte Führungssystem da.
Und dass er dann die 49% Kaczynski, ne? Oder wie heißt der? Von der PiS-Partei?
Der große Kopf dahinter.
Der große Kopf, die graue Eminenz sozusagen. Ja. Dessen Bruder ja beim Flugzeugabsturz inklusive der damals kompletten oder nahezu kompletten polnischen Regierung ums Leben gekommen ist.
Richtig.
Ja. Kaczynski, ne, ist das?
Genau.
Oder? Heißt das so?
Ja. Da ist nur noch einer übrig, genau.
Und man sagt ja, dieser Duda wäre eigentlich nichts weiter, also so sagen das wohl die Polen, die kritisch eingestellten Polen, wäre nichts weiter der Duda als der Füllfederhalter dieses Kaczynskis.
Ja, also weil der wohl im Hintergrund immer noch der Kaczynski richtig. Immer noch die Strippen da zieht.
Richtig,
ne?
richtig.
Ja, aber deswegen sage ich ja, ich finde es so umso erstaunlicher, dass der andere überhaupt eine Chance gehabt hätte, ne? Also
ja, da rankam. Ja. Und doch, wie sehr die Gesellschaften gespalten sind eigentlich. Ja. Ne? Wenn du, wie du sagst, ja, dass es doch immer denkbar knapp ist. Also die einen so, also sind ja doch auch zwei Extreme, die sich da ein Stück weit entgegenstehen.
Richtig. Ja. Und wohl diesmal auch sehr erstaunlicherweise, man hat sich ja immer gedacht, hier der junge, dynamische, der wird gewählt in den großen Städten, da wo viele junge Leute sind. Insgesamt ist er ja wohl auch von den Jüngeren mehr gewählt worden. Aber auch gerade im ländlichen Bereich, wo man ja immer denkt, ach guck mal, da sitzen die Bauern, die wollen einfach nur hier Beständigkeit und konservativ und alles für die katholische Kirche in Polen haben. Aber auch da muss es wohl große Umschichtungen gegeben haben. Ne? Also man kann nicht durch die Bank sagen, Land blöd, Stadt progressiv oder sowas. Nee, das hat sich alles sehr durchmischt.
Mal sehen, wie das weitergeht. Achso, zurück zu dem Buch, dass ich eigentlich, also viele, viele Missverständnisse sicher und man kann da von außen auch ganz viel sagen, ohne vielleicht auch wirklich viel zu verstehen. Und wenn man sich nicht so auskennt, ich glaube, das trifft in diesem Falle auf uns beide zu, was Polen betrifft.
Absolut.
Ja. Wie oft warst du in Polen in deinem Leben?
Leider noch nie.
Siehste. Ich kenn's eben ehrlich gesagt auch nicht. Also mal so kurz durchgefahren auf dem Weg zum Skiurlaub Richtung Riesengebirge, also Richtung Tschechien dann halt weiter. Ne? Dann fährst du so von Görlitz den kleinen Schlenker, nimmst du mit über Polen. Aber ansonsten, ja, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Oder ein Buch lesen, Steffen Möller, Expedition zu den Polen. Dieser Steffen Möller ist ein total interessanter und witziger Typ, der ist eigentlich Kabarettist, jetzt so um die 50 irgendwie. Und der hat erst in Berlin studiert, dann hat sie ihn irgendwie nach Polen verschlagen, wollte auch mal 2-3 Semester, ich weiß gar nicht, was er dort studiert hat, ist dort hängen geblieben. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, wegen der Liebe oder was auch immer. Und hat sich dann so eingewuselt in dieses Land und auch die Sprache dann so gut gelernt, dass der schließlich die polnische Ausgabe von Wetten, dass im polnischen Fernsehen moderiert hat.
Wahnsinn, ne?
Wahnsinnig erfolgreich, Steffen Möller. Und ein ganz witziger Typ, der in diesem Buch Expedition zu den Polen, also wirklich auch aufräumt mit vielen Missverständnissen. Ja, so Politik, gut, das wird am Rande sicherlich auch noch behandelt, das Thema. Aber es geht halt vor allem um die Menschen. Es geht um die Beziehung zwischen Polen und Deutschland und so weiter. Also wirklich witzig, wirklich intelligent, sehr, sehr interessant, sehr, sehr informativ auch. Also das kann ich wärmstens empfehlen, gerade in diesen Zeiten von Corona, wo wir jetzt vielleicht, oder wo viele, ja, ich habe jetzt erst wieder gelesen, fast 50% der Deutschen haben ihren Auslandsurlaub jetzt auch innerlich, geistig, also quasi storniert und sagen, nee, wir bleiben erstmal hier in der Nähe. Das kann man vielleicht schnell mal machen, mal rüberfahren nach Polen, mal die Nachbarn besuchen oder sich zumindest erstmal reinlesen in das Thema Expedition zu den Polen. Ja, wann, wenn nicht in diesen Zeiten, liegt es näher, sich mit seinen Nachbarn mal ein bisschen genauer zu beschäftigen. Also das wäre mein Buchtipp, mein Lesetipp für Sommer. Steffen Möller, Expedition zu den Polen. Super. Also ich habe mich sehr amüsiert.
Ich habe ihn ein paar Mal irgendwo in Talkshows gesehen.
Aha, okay.
Super lustiger, angenehmer Typ.
Ja.
Und witzigerweise eben in Polen einer der Megastars. Und hier in Deutschland kennt ihn kein Mensch. Ne?
Richtig, hier kennt ihn kein Schwein, genau. Ja, dann haben wir das erledigt. Wir müssen doch mal zu sprechen kommen auf die Kritik, die uns getroffen hat. Ich finde das ja toll. Also wir bekommen inzwischen doch relativ viele Zuschriften. Vielen, vielen, vielen Dank dafür.
Ja, und
also es gibt wohlmeinende Menschen, es gibt Leute, die sagen, Mensch, ja, ihr macht das ganz schön. Das ist ja, das geht ja sicherlich immer auseinander auch ein Stück weit. Ja, es ist ja auch logisch. Liegt ja in der Natur der Sache.
Ich meine, wir finden uns ja selbst und das ist ja eigentlich, dann ist man, glaube ich, noch ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen, wenn man sich selbst auch nicht jeden Tag toll findet.
Nein, muss
man
überhaupt nicht. Ja, aber so sind wir gestartet. Sexistische Amateure. Wie war das? Zwei sexistische Amateure?
Moment. Also wir zitieren im Ganzen. Es war also der User unendlich -1.
Aha.
Hat seine Kritik überschrieben mit in Anführungszeichen Profi-Podcaster, Fragezeichen. Und er schreibt dann natürlich nur einen Stern. Ich finde ja auch mal bei den Bewertungen komisch, dass man immer noch trotzdem noch einen Stern geben muss. Du kannst ja auch nicht sagen, nee, dass es gar kein Stern wird. Nein, du musst immer einen Stern geben.
Ach so, musst du ja, okay.
Ja, ja, das ist bei den meisten Sachen so. Verstehe ich auch nicht. Also er hat uns dann eben auch nur einen Stern gegeben. Wir haben eine Durchschnittsbewertung, er hat es runtergezogen. Wir hatten letztens 4,9, 5,0. Jetzt haben wir 4,5. Okay. Bei iTunes, beziehungsweise bei Apple. Hier sind zwei sexistische Amateure am Werk. Ha? Wenn Patrick Stewart das lesen würde, wäre es schöner. Hier sind zwei sexistische Amateure am Werk, ohne jegliches Ironieverständnis.
Hier das sind Freunde, ja. Römer, Mitbürger, Freunde, zwei sexistische Amateure am Werk.
Das wäre mein Streaming-Tipp gerade übrigens. Ich habe die Serie Rom zu Ende geguckt gerade. Die ist Anfang der 2000er Jahre, glaube ich, gelaufen, 2005 oder so. Habe ich letztens schon mal kurz erzählt. Ja. Und da gibt es einen so einen Ausrufer mitten auf dem Forum, auf dem Platz. Der verkündet immer so die großen Geschichtswendungen und so weiter. Das ist also die Tageszeitung von Rom. Und das ist so ein etwas beleibterer Herr. Und der macht so lustige Bewegungen auch dabei. Also wenn der sagt, liebe Bürger von Rom, dann geht die Hand rauf, runter, links, rechts und so weiter. Also das wäre eine Rolle für dich gewesen, wenn du das gerade so nachmachst.
Ja. Und ich war jetzt schon wieder einen Schritt weiter. Ja. Also Shakespeare, klar, Julius Caesar, dann Shakespeare, ich war beim Prinz von Dänemark. Sein oder nicht sein.
Ah, Hamlet oder was?
Ob's edler im Gemüt, die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich wappnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden. Sterben, schlafen, schlafen. Ich habe übrigens, das kann ich auch sehr empfehlen, wenn der Sommer so verregnet wird, wie es manche befürchten. Das ist immer wieder toll, sich diese Shakespeare-Verfilmungen meistens auch mit diesem Kenneth Branagh, heißt er, der Typ. Spricht man den so aus, Kenneth Branagh?
Ich dachte Branagh.
Aber Branagh. Ich war also geschrieben A-G-H am Ende, Branagh, wahrscheinlich. Ja. Also toll, wirklich toll gemacht. Da gibt es unter anderem auch den Hamlet.
Ah ja.
Ja, toll. Also wirklich toll gemacht.
Vielleicht ist das der Grund, weil du immer so hier die Hochliteratur zitierst, das dann unendlich minus eins und sagt, das ist ein ganz erbärmlicher Podcast, der nur so strotzt vor Überheblichkeit.
Ja, ach so, tatsächlich, Überheblichkeit? Mhm. Er hat
Überheblichkeit gesagt.
Überhebliche Amateure sozusagen.
Ja, also Amateure im sexistischen Bereich oder sexistisch, so. Also wir sind sexistische Amateure.
Ja. Das ist interessant, das ist sehr interessant, weil ich denke ja auch manchmal, dass wir Hochstapler sind. Also ich will das jetzt gar nicht so sehr auf dich beziehen, sondern auf mich, und ich bin just in dieser Woche wieder über einen Artikel gestolpert, ich glaube Spiegel Online war das, und zwar beschreiben die dort dieses Imposter-Phänomen. Das Imposter-Phänomen ist quasi ein Hochstapler-Syndrom, das heißt, das sind Leute, die irgendwas machen, wo sie auch jetzt nicht ganz unerfolgreich sind. Ich meine, wir machen ja immerhin seit 18 Jahren eine Radiosendung und sind Marktführer damit in Sachsen. Kann man auch mal sagen, ja, so in aller Bescheidenheit. Ne? So. Ja. Aber irgendwie haben diese Leute, also diese Imposter, also die Leute, die unter diesem Imposter-Phänomen leiden, immer das Gefühl, dass sie eigentlich Hochstapler sind. Dass sie eigentlich nichts können. Dass sie eigentlich ihre Umwelt betrügen. Ja, dass sie also jetzt ihre eigenen Fähigkeiten und Leistungen und Erfolge eigentlich so gering einschätzen, dass sie sich wundern, warum das trotzdem einigermaßen funktioniert. Das ist das Imposter-Phänomen. Und mir geht's ehrlich gesagt schon immer ein bisschen so. Gesagt, warum lassen die uns ins Radio? Aber man darf das so nicht sehen, oder? Man muss schon ein bisschen Überheblichkeit vorspiegeln und sagen, hey, wir können das. Wo ist die Schnittstelle zwischen Amateur und Profi? Wer ist überhaupt ein Profi? Sind wir nicht alles Amateure? Ich meine, ist irgendjemand als Profi auf die Welt gekommen?
Ja, aber das Sexistische hast du dir dabei erworben, das dann hier attestiert. Also das kommt ja nicht dann, das
ich glaube, das ist Unsicherheit. Ich glaube, Sexismus ist Unsicherheit. Siehst du das auch so?
Je nachdem, ob da überhaupt Sexismus drin ist. Aber ich überlege jetzt gerade, diese Woche ist doch auch das Buch von der Nichte von Donald Trump jetzt rausgekommen.
Ja, richtig.
Große Verwerfung gab, ob das juristisch überhaupt genehmigt ist, dass das erscheinen darf oder darf man das zurückhalten oder nicht und so weiter. Und jetzt kommt es heraus und sie ist ja wohl Psychologin und schreibt über ihren Onkel Donald Trump, was ja alle immer schon attestiert haben, dass er ein Narzisst sei, also selbstverliebt. Aber sie sagt in ihrer Diagnose, das kommt jetzt nicht, weil man hat ja früher immer gesagt, Donald Trump, der weiß einfach gar nicht, wie blöd er ist. Deswegen rafft er gar nicht, dass er zu doof dafür ist, bestimmte Sachen zu verstehen. Und deswegen meint er von sich selbst, er wäre der Klügste von allen. So, weil er einfach zu blöd ist. Sie sagt aber, nee, das ist die große Unsicherheit, weswegen
siehste?
Er das alles siehste? So überspielt.
Siehste? Mhm. Und gerade Sexismus ist, glaube ich, so eine Geschichte, wo, also so, ne, wir mit den Altherrenwitzen und so weiter, wo man denkt, ach komm, das lassen wir jetzt einfach mal vom Stapel und dann geht es ein bisschen leichter. Ist total spannend. Wie heißt das Buch nochmal? Aber es gibt es noch nicht in Deutsch, glaube ich.
Ich glaube, es gibt es noch nicht in Deutsch. Das ist auf jeden Fall die Nichte von Donald Trump.
Ja.
Trump-Buch-Nichte. Das ist doch die. Guck mal, man muss lernen, wie man googelt.
Ja.
Dass man die richtigen Suchbegriffe hat.
Man kann da so viel Wissen vorgaukeln auch, ja. Gerade in so einem Podcast kann man heimlich googeln und so tun, als wüsste man das alles.
Too ja. much and never enough heißt das Buch.
Okay. Ja. Alles so. Klar.
Also, ja. Auch wieder eine Ferndiagnose, aber sie ist ja relativ dicht dran. Also sie kennt ihn ja schon ein bisschen länger.
Du, weil wir gerade bei Büchern sind, das ist auch noch sehr interessant oder finde ich, 25 Jahre Amazon oder Amazon, wie wir hier in Deutschland sagen. Tatsächlich im Juli 1995 hat Jeff Bezos, immer noch CEO von Amazon, hat Jeff Bezos sein erstes Buch verkauft über Amazon. Und das ist das fand ich auch jetzt durchaus erwähnenswert. Der war damals wohl so um die 30, ja? Ja, stimmt, ja, der ist jetzt Mitte 50, 46, glaube ich, 57. Und war eigentlich schon Multimillionär. War irgendwie Vizepräsident von einer Investmentbank mit irgendeinem Partner und hat sich gedacht, ach, eigentlich mit 30 setze ich mich jetzt zur Ruhe oder mache ich nochmal was Neues? Und dann hat er seine Frau geschnappt und hat gesagt, oh komm Schatz, wir gehen hier weg. Ich weiß gar nicht, wo sich das alles abgespielt hat. Ich glaube, sie sind dann von der Ostküste oder von Seattle dann nach Kalifornien gegangen und gesagt, komm, wir machen jetzt ein Startup, wir machen was in Büchern, wir machen Onlinehandel. Ja, zu einer Zeit, wo alle noch gefragt haben, Internet, gibt's das noch? Und da hat er gesagt, wir gehen das an. Und tatsächlich im Juli 95 hat er dann sein erstes Buch verkauft über seine Plattform. Das ist ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich glaube, es ist irgendein Fachbuch, irgendwas, was man nicht wirklich kennt. Aber wäre das nicht mal interessant zu googeln, vielleicht kriegt man das raus, was das für ein Buch war. Wenn ihr irgendwann mal bei Günter Jauch auf dem Stuhl sitzt, das könnte so eine Millionenfrage sein. Wie heißt das erste Buch, das Jeff Bezos, das Amazon jemals verkauft hat?
So, jetzt kommt, ich guck mal, ob er
kannst
was findet.
Kannst du mal gucken, bitte? Guck mal, was findet. 95.
Ach, guck mal. Hier steht's. Warte mal, Moment. Das erste Buch. Jetzt ist es hier wieder weggehüpft.
Mach in Ruhe.
Nach rund einem Jahr Anlaufzeit. Ein Jahr hat er gebraucht, hat er das erste Buch dann 1995 verkauft, am 16. Juli.
Siehst du?
Ein mehr als 500 Seiten dicker Wälzer über das Denken.
Aha.
Heute ist ein Exemplar davon am Eingang des Amazon-Hauptgebäudes in Seattle ausgestellt.
Ist ja cool. Und wie heißt es?
Steht hier nicht.
Das steht da nicht. Okay.
Das steht hier wieder nicht.
Ein Buch über das Denken. Über das Denken.
Ja.
Okay. Sehr interessant. Wird aber gewürdigt. Also wenn es dort immer noch steht.
Ja.
Im Haupt, das ist interessant.
500 Seiten, das ist natürlich auch hohe Portokosten dann, ne, wenn es so schwer ist.
Ja, seine Philosophie ist ja Day-One-Thinking. Ich weiß gar nicht, haben wir hier im Podcast, ich glaube im Programm haben wir schon drüber gesprochen, das Day-One-Thinking heißt ja, also quasi every day is Day-One. Also jeder Tag ist der erste Tag. Das ist so das Mantra von diesem Jeff Bezos. Das heißt, er hat so die Idee, dass es immer Tag 1 in einem Unternehmen ist. Ja. Also, dass man nie aufhört, sich neu zu fühlen, dass man nie aufhört zu überlegen, was kann man verbessern, dass man nie aufhört zu sagen, hey, es ist mein erster Tag, bleibe ich auch mal eine Stunde länger oder zwei. So, ja, also, dass dieses Brennen nie aufhört. Und er sagt, solange sich ein Unternehmen auf dieser Day-One-Ebene bewegt, ist eigentlich alles gut. Dann ist man innovativ, dann ist man beweglich, geschmeidig und so weiter. Dann wird man sich auch immer anpassen an die Märkte und auch immer durchkommen und immer erfolgreich sein. Sobald Day-Two ins Spiel kommt, also quasi Tag 2, hey, wir haben es geschafft. Toll, wie ist das jetzt bei Amazon? Die machen, glaube ich, fast 300 Milliarden, muss man sich mal vorstellen, 300 Milliarden Umsatz im Jahr. Ich glaube, keine Ahnung, er selbst wird ja jetzt langsam schon mit 200 Milliarden taxiert, glaube ich, als reichster Mann der Welt. Also nahezu, ich glaube, so 190 ist er jetzt aktuell, dieser Jeff Bezos. Aber er sagt, man darf trotzdem nie aufhören, an diesen ersten Tag zu denken oder sich so zu fühlen, als wäre es der erste Tag. Und sobald man anfängt, sich eben so in Sicherheit zu wiegen und zu sagen, hey, das läuft doch und genial und toll, beginnt der Abstieg, im Grunde genommen. Ja, Stagnation, gut, das kennen wir alle, das wissen wir, das haben wir alle schon gehört. Stagnation ist im Grunde genommen der erste Schritt in Richtung Rückschritt.
Aber für eine Firma ist das, kann ich mir das ja wirklich noch vorstellen. Ich denke jetzt bloß so als für uns jetzt zum Mitnehmen, für die Pubertiere und dich und mich, für sich selbst. Also jeden Tag immer Tag eins ist aber auch stressig, ne? Wenn du so gar keine Entspannung mehr hast und so.
Stressig. Boah. Ich weiß nicht, ob der wirklich so tickt. Schwer vorstellbar.
Keine Ahnung.
Aber was er gemacht hat, die haben wohl bis 2016 immer in die roten Zahlen gewirtschaftet, obwohl die damals schon megamäßige Umsätze eingefahren haben. Und der hat immer reinvestiert. Ja, also der hat wirklich hunderte Millionen eigentlich schon eingesetzt. Genommen mit Amazon, hat immer reinvestiert, hat immer aufgekauft, immer geguckt, wo geht noch was. Das finde ich sehr bemerkenswert, dass er eben wirklich 95, also mehr als 20 Jahre eigentlich gewartet hat, bis er sagt hat, so, jetzt fange ich an, Kohle zu verdienen. Aber eben jetzt auch richtig, ich glaube aktuell im letzten Jahr 11 Milliarden Gewinn.
Wahnsinn.
Gemacht. 11 Milliarden Gewinn. Wahnsinn.
Ja, vielleicht schafft die Queen das ja auch. Die ist ja jetzt auch gerade noch in die Großproduktion eingestiegen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Die macht Gin, oder?
Die macht Gin, ja.
Ist sie jetzt eigentlich
weggemacht. Also,
ist sie die reichste Frau der Welt eigentlich? Weil wir gerade beim reichsten Mann der Welt waren, Jeff Bezos.
Weiß ich
ist die
nicht, ob Queen? Das noch stimmt.
Ich weiß es nicht, aber war sie mal, ja? Also sie ist schon ziemlich weit oben.
Ja, wobei unterwegs. Ja immer dann die Frage ist, was hat sie wirklich an Vermögen? Das ist ja so wie die Diskussion um die katholische Kirche. Wie viel Geld hat die wirklich? Kann man die Gebäude verkaufen? Sind sie das Geld wert zum Beispiel? Kauft irgendjemand den Kölner Dom ab oder so? Also ich glaube, das ist bei der Queen auch ähnlich, weil man den Buckingham Palace auch nicht bei Immobilien Scout einfach reinsetzen könnte. Und die hat aber tatsächlich ja im Moment auch Probleme. Ganz viele Mitarbeiter sind in Kurzarbeit kurzzeitig entlassen worden und so weiter, weil einfach natürlich auch die Paläste nicht geöffnet werden können keine Besucher reinkommen und so weiter. Und die hat jetzt dann angefangen zu Gin eben wird verkauft über das Webportal, wird aber, habe ich schon direkt nachgeguckt, wird nur innerhalb Großbritanniens verschickt. Du kannst es dir nicht bestellen.
Kannst du nicht. Also geht auch nicht nach Megaluf zum Beispiel, nach Malle.
Das gilt auch noch als Ausland.
Megaluf ist ja dort der britische Hotspot, meine ich.
Richtig.
Ja, also Ballermann ist eher deutsch, ja. Schland und Megaluf, da tummeln sich eher die Briten. Und haben sie alles dicht gemacht jetzt? Das ist auch die Meldung der Woche. Also klar, es wurde die Maskenpflicht erst wieder eingeführt, also wohl auch im Freien draußen, außer an den Stränden. Und jetzt eben auch die Meldung, gestern glaube ich kam das am Donnerstag, dass Mallorca sagt, wir schließen alle Partyzonen. Vor allem so auch Megaluf.
Die Spanier und besonders die Mallorquiner sind wohl stinkesauer, ne? Weil ich glaube, auf Mallorca ist es relativ glimpflich verlaufen im Verhältnis zum Festland. Spanien ja eines der schlimmsten betroffenen Länder der Erde vom Coronavirus. Und auf Mallorca ging das immer noch so einigermaßen. Ja, und jetzt kommt es über die Touristen alles wieder rein. Und die sind mega sauer hier auf die Deutschen auf der Schinkenstraße. Und die Briten da in Megaluf müssen wohl auch sich benommen haben wie so manche Mitglieder des Königshauses.
Jetzt schimpfen alle auf alle. Ich habe heute Morgen gesehen, im MoMA, glaube ich, irgendwie, oder war es gestern Abend bei RTL? Ich habe keine Ahnung. Aber ihr habt noch gesehen, wie sich Micky Krause die Perücke zurechtgerückt hat und sagte, so alle Schikane hier, ey. Alle Schikane.
Hat er gesagt, echt?
Hat Micky Krause, ja, der eigentlich ein sehr intelligenter und sehr integrer Mensch ist. Habe ihn kennengelernt. Der sieht ja normalerweise aus so ein bisschen wie ein alternder Student. Also der hat ganz kurzes, weniges und ganz graues Haar. Ist total lustig. Und sitzt wirklich hinter der Bühne vor seinen Auftritten und liest, also zumindest war es vor 5, 6 Jahren so, als ich ihn getroffen habe, liest wirklich in Büchern, total introvertiert. Und dann 2 Minuten vorher kommt der Manager und sagt, hey Micky, gleich los. Und dann zack, Perücke drauf und auf einmal geht er ab wie Schmitz' Katze und macht, hoch die Tassen. Interessant, widersprüchliche Persönlichkeit.
Und der sieht das als Schikane an.
Der sieht es als Schikane an. Aber was soll er auch anders sagen? Der kann sich ja nur nicht hinstellen und sagen, dass die uns hier den Megapark schließen, finde ich gut. Kann man ja nicht machen.
Interessant gibt es aber jetzt hier auch, auf Ibiza gibt es auch diese riesen Clubs da, oder jetzt weiß ich nicht, ob es Ibiza oder Teneriffa ist, diese Del Mar CDs, die man auch überall kaufen kann und so weiter und so fort. Ne? Hier Café Del Mar.
Ja,
und denen geht es wohl auch schlecht.
Ibiza, glaube ich.
Also sprich, die haben jetzt wohl auch riesig Probleme, weil der Club geschlossen bleibt. Und da dachte ich mir, mein Gott, was haben die an CDs verkauft? Also in den vergangenen 10 Jahren. Da kann es doch jetzt nicht sein, dass es denen noch schlechter geht als Erna Koslowski, die am Ballermann so eine kleine Schinkenstraßenkneipe hat oder sowas. Die alle natürlich zu leiden haben, zu jammern haben. Aber es gibt wohl auch ganz viele von den Mallorca-Künstlern, die gesagt haben, mein Gott, wenn du über 5, 6 Jahre auf Mallorca jeden Sommer die Saison mitgemacht hast und da jeden Abend gesungen hast, kriegst du für den Auftritt ja auch nicht nur 100 Euro. Da kannst du auch schön mal was beiseite legen. Und wenn dann jetzt mal was ausfällt, sich dann jetzt so zu beschweren im Verhältnis zu anderen, die wesentlich weniger in den vergangenen Jahren verdient haben, ist das auch schon ein bisschen makaber. Also Jürgen Drew sagte zum Beispiel auch, das kann nicht wahr sein, dass jetzt hier einige der großen Ballermann-Stars groß rummeckern und so. Denen geht es viel besser als anderen. Oder sie haben nicht richtig gelebt oder nicht richtig gewirtschaftet in den vergangenen Jahren.
Ist ja dann auch bald wieder Winter und dann können die in Ischgl wieder was dazu verdienen.
Zum Beispiel, richtig.
Jürgen Drew. So. Ja. Hier, Micha, klar, wir sind jetzt schon wieder bei über 50 Minuten, deswegen zum Schluss unseres Sommerpausen-Podcasts, weil wir gerade auf Malle waren, beziehungsweise auf Ibiza. Los, Karten auf den Tisch, wo geht's für dich hin?
Ich habe lange hin und her überlegt und war eigentlich der festen Überzeugung, dass ich dieses Jahr nicht ins Ausland fahre und habe auch keine Lust, mich in Flugzeuge oder Bahnen oder sonst was zu setzen, sondern für mich war klar, irgendwo so in Autoreichweite. Und da war mein Gedanke wirklich so eher, vielleicht ein bisschen Städtetour durch Deutschland zu machen oder mal an die Nordsee, mal an die Ostsee. Jetzt bin ich aber so geschockt auch, was heißt geschockt, ich habe einfach keine Lust, mich da an der Ostsee auch noch mit dazwischen zu quetschen. Und dann kamen wir irgendwann auf die Idee, Mensch, so in 4-5 Stunden Autoreichweite von mir aus, da liegen nicht nur Hamburg, München oder Berlin, da liegt auch Paris. Und Frankreich hat es im Moment auch ziemlich gut im Griff, was das Virus angeht. Und vor allem der Franzose an und für sich macht natürlich dann auch Urlaub irgendwo auf dem Land und fährt in den Süden oder in die Normandie oder sonst wohin. Das heißt, Paris selbst ist verhältnismäßig ruhig im Moment. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir fahren jetzt tatsächlich mal ein paar Tage nach Paris und nutzen auch all das, was wir die vergangenen Jahre nie gemacht haben. Also in den Louvre musstest du nie gehen, nach Versailles nicht, weil da hat man sich gegenseitig totgetrampelt vor Menschen. Und da hatte ich auch keine Lust drauf. Deswegen, ich werde dieses Jahr tatsächlich mir mal Versailles anschauen.
Schön. Ja. Also Micha Klein macht Ferien in Versailles. Ich mache Ferien in Sachsen-Anhalt.
Unterschied. Ja. Ich beim Sonnenkönig und du kannst mal, ganz bis Potsdam.
Wir sind nochmal in Halle, nochmal beim Wasserskifahren, weil ich möchte gern jetzt Wakeboard lernen. Also das ist jetzt so mein Ziel für diesen Sommer, Wakeboard. Ja. Bisschen Wakeboarden und Wohnwagen organisiert, weil es ja dann doch eher wechselhaftes Wetter so ein bisschen. Und ja, habe ich gesagt, den stellen wir dorthin, an diesen See, an diese Wasserskianlage und dann mal gucken, wie weit ich komme. Aber es geht dann, das gebe ich ehrlich zu, es geht dann auch nochmal nach Spanien mit dem Auto allerdings, also nicht fliegen, runter Richtung Barcelona, Tossa de Mar. Wunderschöne Ecke, wie ich finde, auch total überlaufen normalerweise. Und wie du sagst, in Paris, wir hoffen auch, dass es dieses Jahr vielleicht ein bisschen leerer ist und dass man es ein bisschen genießen kann. Was ich halt geil finde, ist eben diese Wettergarantie, dass du dann 2,5 Wochen unterwegs bist und weißt, es ist blauer Himmel, es ist schön, es ist warm, du brauchst keine Socken anziehen, du brauchst keinen Regenschirm, keinen Regenkipp. Das finde ich halt schön. Also wenigstens so 2,5-3 Wochen mal dieses elementare Summerfeeling. Ja. Das finde ich halt wichtig.
Aber du traust dich wirklich, da diese Riesenstrecke runterzufahren?
Ja, der Weg ist da in dem Fall aber auch ein Stück weit das Ziel. Natürlich so mit Pause im Schwarzwald. Weiß gar nicht, ob man im Schwarzwald jetzt überhaupt noch ins Hotel gehen sollte. Da ist immer noch dieser Verrückte unterwegs. Das ist ja auch total spannend. Den haben sie immer noch nicht, ne? Den haben sie immer noch nicht. Also jetzt Stand heute, 17. Juli, ist er immer noch unterwegs. Wie vom Erdboden verschluckt. Der Yves Rausch heißt er, glaube ich. Yves Rausch. Der Verrückte, der die Polizisten entwaffnet hat. Egal, also jedenfalls dort so mit Zwischenstopp und das ist toll. Das ist so ein bisschen das Gefühl der Seefahrer von früher, ja? Oder gibt's ja heute auch noch, wenn es Kreuzfahrten geben würde und du fährst in Hamburg los, da ist es regnerisch, da ist es kühl und wenn du dann so Richtung Süden fährst, sagst du zum Beispiel, keine Ahnung, du fährst nach Südamerika oder was auch immer. Es wird jeden Tag ein bisschen wärmer, jeden Tag ein bisschen schöner. Der Himmel reißt jeden Tag ein bisschen mehr auf. Das finde ich total schön. Finde ich klasse. Und deswegen, in diesem Jahr auch nochmal Spanien.
Ja, ich traue mich das dieses Jahr nicht. Oder beziehungsweise die letzten Jahre waren wir im Süden Frankreichs auch immer so abgeschieden, klein und so weiter. Mhm. Aber ich denke mir, auch wenn dann irgendwas ist, dann bist du nicht innerhalb von 5-6 Stunden wieder zu Hause. Mhm. Wenn dann einer krank ist, muss der andere alleine fahren durchfahren. Deswegen dachte ich, nee, da habe ich ein bisschen Bammel. Und
wir sind ja auch schon ein bisschen Risikogruppe jetzt.
Eben, wollte ich gerade sagen.
Machen wir uns nichts vor.
Ja. Wir verlassen bald die werberelevante Zielgruppe sind dann in der Risikogruppe.
Richtig.
Deswegen. Aber ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt in Paris ein kleines hier so eine Ferienwohnung gemietet. Mal gucken. Ich bin mal sehr gespannt. Mitten in der Stadt, mittendrin. Und dann poltert man morgens früh da raus, geht irgendwo schön frühstücken, läuft stundenlang durch die Stadt. Und ich meine, ob ich jetzt hier durch die Stadt laufe mit Mundschutz oder in Paris oder so, das tut sich dann nicht so viel. Und da hoffe ich mal drauf, dass das
die Stadt oder in ein bisschen Barcelona ist. Ja. Ist egal.
Ach so, an der Stelle liebe Grüße an Cynthia, liebe Grüße an Manja, die auch geschrieben haben.
Ja.
Und der Bertram hat uns auch einen gespielten Witz geschickt.
Oh, den können wir jetzt noch zum Schluss nachspielen, oder?
Oder hast du einen besseren?
Nee, ich habe leider nichts.
Du hast nichts.
Gar nichts. Ich bin leider unvorbereitet.
Also der von Bertram, ich hätte mich nicht getraut, den auszusuchen.
Okay.
Muss ich ehrlich gestehen, hast du ihn vorliegen per Zufall?
Ich habe ihn leider nicht.
Muss ich dich wieder briefen? Okay, dann bist du in dieser Woche bist du Arzt.
Ich bin der Arzt.
Du bist der Arzt, ich bin der Patient.
Okay. Das ist jetzt, also wir spielen jetzt den Bertram nach. Also
den Witz von Bertram.
Der Witz war, also der Arzt ist nicht der Bertram.
Nein, Bertram hat uns geschrieben.
Der Witz von Bertram.
Ja, okay. Bertram ist aus Dresden und Bertram, warte mal, die anderen haben ja immer doch geschrieben, dass sie meine Mutter sein könnten.
Ja.
Manja ist nur für die Statistik, wir führen ja Statistik. Das finde ich übrigens sehr, sehr schön. Es schreiben wirklich alle immer
Bertram
dazu.
Hat geschrieben, er war mal eine Bertha, ich könnte deine Mutter sein.
Das würde, ich bin eines Tages bin ich der Mensch auf dem Planeten mit den meisten Müttern. Aber Manja ist mit 34 Jahren knapp ausgeschieden aus der Anwärterschaft meiner Mutter. Sie hat einen 4-jährigen Sohn, der Jack heißt.
Ja.
Jack wahrscheinlich, ne? Jack, okay. Jack sagt man ja, Jack, ne? Jack. So, und sie hört übrigens immer Samstag oder Sonntag beim Kochen den Podcast. So. Für die Statistik dann Cynthia, 32 Jahre. Also wir haben einen Schwerpunkt bei Frauen um die 30.
Ja.
Merkst du schon, so Anfang 30. Hat 3 Kinder, 5, 6, 7 Jahre alt.
Okay.
Also, so wirklich getaktet hintereinander weg.
Ja.
Also auch Dankeschön dir. Und ja, der Bertram hat den Bertram. Bertram ist nicht meine dritte Mutter. Bertram, nicht mitgezählt, könnte schon die 5. oder 7. sein.
Siehste.
So, er hat übrigens noch Buchtipps für dich, die schicke ich dir weiter. Kannst du dann mal jetzt über den Urlaub lesen? Das können wir vielleicht nach dem Urlaub dann aufarbeiten. So, ja, und Bertram hat uns den gespielten Witz geschickt. Also, du bist der Arzt, ich bin der Patient. Und du musst als Arzt mich dann gleich fragen, was fehlt Ihnen denn?
Was fehlt Ihnen denn? Also, mehr habe ich nicht zu tun.
Mehr hast du nicht zu tun?
Mehr habe ich nicht zu tun. Nee. Okay.
Aber Bertram hat es sehr gut verstanden. Das ist ja dann beim gespielten Witz, wenn ich dir erst erklären muss, was dein Text ist, kann es nicht allzu viel Text sein. Und vor allem, es müssen 2 Personen sein. Das ist für gespielte Witze ja die Grundvoraussetzung. Für alle, die uns auch welche schicken wollen, es funktioniert nicht mit ganz viel Text. Ja, okay. So. Okay. Der andere ist da auch leicht überlastet. Er ist halt sexistischer Amateur.
Was für den? Ich versuche die Rolle anzulegen. Ich versuche.
Ja.
Ich hatte ja das Hörbuch Michel Houellebecq und Serotonin, hatte ich dir erzählt, glaube ich. Und ich bin jetzt durch. Also jedenfalls, das ist ja jemand, der an extremen Depressionen leidet, also sein Protagonist dort in diesem Buch, ja. Und egal zu welchem Arzt er geht, die Ärzte, bevor sie mit ihrem Patienten anfangen zu reden, stecken sich immer erstmal eine Zigarette an in diesem Buch.
Ah, okay.
Wirklich, jeder Arzt, Camel, glaube ich, schreibt er sogar mal Camel.
Also ich finde es auch
also,
schön.
Also bist du jetzt schon in meinem Behandlungszimmer oder wo
ich
bist du?
Ich bin dann mittendrin. Die Handlung setzt mittendrin ein. Es gibt kein, also, was bisher geschah.
Warte, ich drücke erstmal. Herr Klein, bitte. Herr Klein, bitte.
Tag, Herr Doktor. Grüße Sie. So, und dann, Moment, noch nicht. Erst noch mein Text. Herr Doktor, also beim jungen Facharzt bin ich aber nicht gerade, ne?
Nein, ist egal.
Merk schon. 106 Lungenfachärzte in Deutschland haben beschlossen, dass Diesel kein Problem ist. Oder wie war das, ne?
Dass Rauchen für Ärzte nicht so schädlich ist.
Ja.
Wie für den Durchschnitt der Bevölkerung. Ja, okay, also.
Hoppala, wir hatten einen falschen Taschenrechner. Wir haben uns vertan. Kann ja mal passieren. So, Herr Doktor, guten Tag. Ich bräuchte eine Bestätigung, dass ich krank bin.
Na, was fehlt Ihnen denn? Sagen Sie mal.
Na, die Bestätigung.
Wie, das war's jetzt?
Das war's.
Ach, Bertram, wüsste.
Siehst du? Ich sag's ja. Ich sag's ja, ich hätte den nicht ausgesucht, aber Bertram?
Nee, ich auch nicht. So. Oh, gut.
Aber weißt du, die anderen finden auch die anderen schlechten, die ich davor immer hatte, ausgesucht. die fanden die anderen auch gut.
Ja, also Bertram war jetzt, er war jetzt auch sehr schlecht, das stimmt.
Ja, aber wahrscheinlich ist das dann.
Aber der braucht eine Weile, glaube ich.
Ja, noch besser als die wir. Ja, du müsstest jetzt einfach so hier so ein Klakörchor einspielen.
Der braucht eine Weile. Ja, so dieses Sitcom-Lachen, das würde uns gut zu Gesicht stehen. Dieses Sitcom-Lachen, ja. Nein, also das war schon okay, Bertram. Ich glaube, für unser Niveau okay.
Ja, Bertram, ich finde es auch gut, dass du uns nicht überfordert hast.
Nein, absolut, ja. Das ist genau ausreichend für 2 sexistische Amateure. Ich glaube, da passt das auch vom Niveau. Ja,
also ich.
Obwohl so viel Sexismus gar nicht mitgesprungen hat jetzt. Ich hätte jetzt eher was Sexistisches rausgesucht, aber gut.
Ja. Ja, vielleicht hätte ich dann die Patientin spielen müssen.
Ja. Mein Micha, damit André. Gehen wir in den Urlaub.
Ja.
In die Sommerpause.
Traumhafte Zeit euch allen. André, tu dir nichts, wenn du jetzt wieder Wakeboard und sonst was machst. Wie, ich möchte noch mal daran erinnern, beim Fahrradfahren bist du hingefallen, hast dir die Rippe geprellt. Beim Wasserskifahren beim letzten Mal bist du mit verletztem Auge wiedergekommen.
Ja, ja.
Deswegen, ich wundere mich, dass du solche Sachen immer noch tust. Aber
na, mal sehen. Mal sehen. Das ist ein schöner Cliffhanger. Wir hören uns dann in 4 Wochen.
Wahrscheinlich stürze ich jetzt in Versailles irgendwo die Treppe runter und lande im Brunnen mit Genickbruch.
Bleibt schön gesund.
Ja.
Passt auf euch auf. Und auf einen schönen Sommer.
Einen schönen Sommer. Tschüss.
Ciao.